Hey Leute, bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis, vielleicht auch eine kleine Bitte. Wir sind im Rennen für den Deutschen Podcastpreis und zwar für den Publikumspreis in der Kategorie Wissen. Und genau Publikum, da kommt ihr ins Spiel. Wenn ihr mögt, dass wir das Ding gewinnen, weil ihr uns mögt und gerne unseren Podcast hört, dann geht doch mal auf www.deutscher-podcastpreis.de und da könnt ihr abstimmen für die eine Stunde History Publikumspreis Wissen. Und jetzt geht's los.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter.
Fast 2700 Jahre alt. Das können tatsächlich nur wenige Städte von sich behaupten. Das heutige Istanbul kann's. 660 vor Christus wurde die Stadt gegründet. Man findet da noch Bauwerke aus der griechischen und römischen Antike, aus dem mittelalterlichen Byzanz und natürlich der neuzeitlichen Türkei. Und auch verschiedene Religionen sind in dieser Stadt vertreten. Erst war sie überwiegend christlich, dann überwiegend muslimisch geprägt. Besonders eindrucksvoll ist das heute noch an der Hagia Sophia zu sehen, einem der meistbesuchten Bauwerke Istanbuls. Gebaut wurde sie in den 530er Jahren als christlich-orthodoxe Kirche, was sie dann auch knapp 1000 Jahre war. Und dann, 1453, wurde sie zur Moschee. Und das ist sie auch heute wieder, nachdem sie zwischenzeitlich mal Museum war. Sie wurde Moschee, weil Konstantinopel 1453 erobert wurde. Und das ist unser Thema in dieser einen Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi.
Sei gegrüßt.
Wir reden aber erstmal nicht über Konstantinopel, sondern über eine andere Veranstaltung.
Die jungen Pioniere stehen wieder auf und zwar in der Stadthalle Gotha am 26. Juni diesen Jahres. Dort werden wir eine Stunde History live aufzeichnen. Eben um die jungen Pioniere geht es dabei. Eintritt ist frei, Beginn ist 19 Uhr und anmelden kann man sich unter deutschlandfunknova.de.
Und wir freuen uns sehr auf euch. Heute reden wir aber jetzt mal erst über Istanbul oder die Stadt hatte ja auch noch mehrere Namen in ihrer langen Geschichte über Byzanz und Konstantinopel. Fangen wir in dieser Geschichte mal vorne an.
Ja, da muss man ziemlich weit zurückgehen. 660 vor Christus, hast du gerade schon gesagt, wurde Byzantion gegründet. Benannt nach dem sagenhaften Heerführer der Dorer. Das war ein Volk aus Makedonien und Albanien. Das lag damals schon im gut besiedelten Thrakien. Und dieser Anführer hieß Byzas. Die Stadt war sehr gut gelegen, geografisch gesehen, am Marmarameer und am Goldenen Horn des Bosporus. Man konnte die Seefahrt in dieser Region wunderbar kontrollieren. Und es begann 660 vor Christus eine sehr wechselvolle Geschichte der Stadt. Einfluss hatten vor allem die Perser, aber auch die Makedonier und natürlich die Römer.
Und dann kam irgendwann der römische Kaiser Konstantin und hat die Stadt einfach mal nach sich selbst benannt.
Ja, das war aber nicht einfach nur Größenwahn oder so eine Laune im Suff, denn die Stadt war im 4. Jahrhundert nach Christus ziemlich zerstört. Byzanz war durch Seehandel vorher zu Reichtum gekommen, war aber tributpflichtig gegenüber dem Imperium Romano. Das gab nicht selten Ärger und der römische Kaiser Septimius Severus, der war sauer, weil Byzanz auf der Seite eines Gegenkaisers stand. Das gab es in der Zeit im römischen Imperium öfter. Deswegen ist er dahin und hatte die Stadt weitgehend zerstört, aber sie wurde wieder aufgebaut auf Geheiß von Caracalla. Das war der Sohn von Severus. Schlimmer kam es dann mit den Goten. Die Züge der Goten erreichten 258 Byzanz, plünderten die Stadt und zerstörten sie. Also die Stadt musste wieder aufgebaut werden.
Das alles erklärt aber jetzt noch nicht, warum Konstantin dann die Stadt nach sich selbst benannt hat.
Ja, aber es gab eben doch sehr viele Gründe. Konstantin hatte sich Mitte der 20er Jahre des 4. Jahrhunderts gegen innerrömische Rivalen durchgesetzt und er wollte diesen Sieg mit einer neuen Residenzstadt krönen. Es gab dann natürlich ein paar Möglichkeiten, aber die Lage und vor allem ein strategischer Grund, das war ausschlaggebend für Byzanz, denn er wollte das Imperium verteidigen gegen die Germanen, die mit vermehrten Einfällen das Land bedrohten. Byzanz war mit dem Schiff schnell erreichbar und deswegen wurde diese Stadt zu einer mächtigen Residenz ausgebaut und gleichzeitig oder parallel dazu verliert Rom allmählich an Bedeutung im Imperium Romanum.
Und dann gab es da doch auch noch diese Zweiteilung in das Oströmische Reich und das Weströmische Reich.
Genau. De facto war das durch die Gründung von Konstantinopel natürlich passiert. De jure wurde das 395 nachgeholt, denn nach dem Tod des berühmten Kaisers Theodosius wurde einer seiner Söhne oströmischer Kaiser und der andere weströmischer. Und das Weströmische Reich geht 475 durch eine Niederlage gegen die Germanen unter. Und das Oströmische Reich, das besteht bis, man glaubt es kaum, 1453, bis zur Eroberung durch die Truppen des Sultans Mehmed II.
Und über diese Eroberung und die Auswirkungen kann uns Chrissy Mockenhaupt aus unserem Team mehr erzählen.
Was in drei Teufels Namen ist das? Sind das Schiffe?
Aber wie ist das möglich? Schiffe auf dem Hügel?
Sultan Mehmed II., Kosename der Eroberer, greift Konstantinopel mit einer List an, indem er das scheinbar Unmögliche möglich macht und den Berg doch zum Propheten bringt. Aber erstmal müssen wir noch ein paar Monate zurückspringen.
Und hier haben wir mein Meisterstück. Ich nenne sie den Basilisken.
Eine Kanone? Ich will die Byzantiner doch nicht nur durch Lärm einschüchtern. Ich will sie angreifen.
Oh, das werden sie. Wissen Sie, mein Sultan, Kanonen eignen sich ausgezeichnet als Angriffswaffen, auch wenn die meisten das bisher noch nicht erkannt haben. Und eine Kanone dieses Kalibers hat die Welt bisher nicht gesehen. Über 8 Meter Rohrlänge, 75 Zentimeter Durchmesser und eine Reichweite von sage und schreibe 1 Kilometer. Damit werden sie die Mauern Konstantinopels nicht nur zum Wackeln bringen, sie werden sie zu Staub zerfallen lassen.
Mein lieber Oban, ich muss schon sagen, du bist wahrlich ein Meister deines Fachs. Gut, dass der alte Konstantin zu geizig war, um dich zu seinem Waffenmeister zu machen.
69 Kanonen entstehen so ab dem Sommer 1452 in der Werkstatt des Waffenspezialisten Urban. Er stattet den osmanischen Herrscher mit der umfangreichsten Belagerungsartillerie aus, die die Welt bis dahin gesehen hat. Dies auch nötig, denn Konstantinopel ist keine einfache Stadt. Es ist eine Festung, die als uneinnehmbar gilt. Umgeben von einem Wassergraben und 2 hohen Mauern, die seit langer Zeit als die gewaltigsten Festungsmauern des östlichen Mittelmeerraums gelten. Die Byzantiner versuchen, diese Mauern zusätzlich mit großen Kissen zu schützen. Doch gegen die Feuerkraft der Osmanen sind die quasi nutzlos. Auch in Sachen Manpower ist der Verteidiger deutlich unterlegen. Nicht mal 10.000 Soldaten verteidigen die Stadt. Angegriffen wird sie von 60.000 bis 100.000. Und dann ist da ja noch die Sache mit den Schiffen.
Mein Sultan, wir haben zwar inzwischen eine Kriegsflotte von 100 Schiffen, aber wir bekommen sie nicht ins Goldene Horn. Die Byzantiner haben die Bucht mit einer gigantischen Eisenkette versperrt.
So, so. Na dann müssen wir die Schiffe eben anders an die Ostseite von Konstantinopel bringen. Die Byzantiner sind uns jetzt schon unterlegen. Wenn sie ihre Stadt nicht nur auf der einen Seite verteidigen müssen, sondern auch auf der anderen, dann haben sie keine Chance mehr.
Aber wie sollen wir das machen? Es gibt ja im Nordosten nur die Bucht.
Dann machen wir es so wie die Venezianer. Weißt du, wie die vor ein paar Jahren ihre Schiffe über den Landweg zum Gardasee gebracht haben?
Nein.
Tja, und deswegen bin ich Sultan und nicht du. Wir brauchen Schaufeln, Holz, Fett und Ochsen. Und zwar reichlich. Los!
Und so lässt Mehmed eine Transportstraße für Schiffe graben, mit Holz auslegen und das mit einer dicken Fettschicht überziehen. Ochsen und Seeleute ziehen die Schiffe den Berg hinauf und lassen sie auf der anderen Seite ins Goldene Horn hinuntergleiten. Mit dieser List besiegelt Sultan Mehmed das Ende der Stadt. Knapp 8 Wochen nach Beginn der Belagerung und 6 nach der Ankunft der osmanischen Schiffe sind die Menschen in Byzanz ausgelaugt, ausgehungert und dezimiert. Aber Venedig hat im Mai endlich eine Hilfsflotte mit 2000 Soldaten losgeschickt. Mehmed muss handeln, bevor diese ankommen. Am 29. Mai 1453 fährt Sultan Mehmed deshalb nochmal alles auf, was er zu bieten hat.
Ich will diese Stadt jetzt erobern. Ich will von meinem eigenen Volk nicht mehr verhöhnt werden. Konstantinopel wird fallen.
3 Tage lang haben sich die osmanischen Truppen vorbereitet. Jetzt greifen sie von allen Seiten gleichzeitig an. Ohne Rücksicht auf Verluste in den eigenen Reihen werden sie von ihrem Sultan in die finale Schlacht geschickt. Die Osmanen stürmen die Stadt, vergewaltigen, plündern und richten ein blutiges Gemetzel an, bis es keinen Widerstand mehr gibt. Konstantinopel fällt und damit das letzte Überbleibsel des Oströmischen Reiches.
Mehmet II. Haben wir eben bei Chrissy schon kennengelernt, Matthias, aber weil er die treibende Kraft hinter der Eroberung Konstantinopels war, nehmen wir uns den jetzt nochmal genauer vor. Also wer war Mehmet II.?
Also ganz wichtig, er stammt aus einer berühmten Sultansfamilie. Er wird im März 1432 geboren und war von 1451 bis zu seinem Tod am 3. Mai 1481 der siebte Sultan des Osmanischen Reiches. Er gilt als der Vollender, der Eroberer und so etwas wie der zweite Gründer des Osmanischen Reiches. Denn Konstantinopel, das er erobert hat, war das Herzstück früher des Byzantinischen Reiches und nun des Osmanischen Reiches. Und diese Eroberung, die verhalf ihm zu großen Ehren und er war fortan der unumstrittene Anführer der islamischen Welt.
Heißt, ab 1453 war die Stadt dann islamische Metropole. Wurden damit dann die Spuren des Oströmischen Reichs zerstört oder sind die erhalten geblieben?
Naja, es ist schwierig zu beantworten, wahrscheinlich beides. Das Beispiel Hagia Sophia will ich nochmal aufgreifen. Es wurde, wie du gesagt hast, 530 erbaut. Es war eine römische Kirche von da an bis 1054. Da gab es das Kirchenschisma zwischen der Ost- und der Westkirche. Dann wurde die Ostkirche zur orthodoxen christlichen Kirche von 1054 bis 1204. Das lateinische Patriarchat nach der christlichen Eroberung Konstantinopels beim vierten Kreuzzug hielt dann wieder Einzug. Dann war die katholische Kirche am Start bis 1261. Dann nämlich wurde Konstantinopel zurückerobert durch byzantinische Truppen. Also wir merken schon, Christen gegen Christen. Und dann wurde eine griechisch-orthodox-byzantinische Kirche bis 1453 gebildet. Also eine lange, wechselvolle Geschichte. Das erkannte im Übrigen auch der berühmte Mehmet II., der war ja Moslem und er nannte sich aber auch Kaiser der Römer. Und damit personifizierte er die Kontinuität vom antiken Rom zum Islamischen Reich.
Was sich aber durch die Eroberung Konstantinopels auf jeden Fall geändert hat, war die Religion, die in der Region vorherrschend war. Matthias hat ja eben schon am Beispiel Hagia Sophia die verschiedenen christlichen Epochen aufgezählt, die das Oströmische Reich in den knapp 1000 Jahren seit Baubeginn der Kirche durchgemacht hat. Und das zeigt, für das europäische Christentum hatte das Oströmische Reich und damit eben auch Konstantinopel eine sehr große Bedeutung. Ein Thema, zu dem uns Michael Grünbart mehr sagen kann. Er ist unter anderem geschäftsführender Direktor des Instituts für Byzantinistik an der Uni Münster. Hallo, Herr Grünbart.
Guten Tag.
Matthias hatte ja am Anfang der Sendung schon erzählt, dass sich das Römische Reich im 4. Jahrhundert nach Christus aufgeteilt hat, aufgespalten hat in das Oströmische und das Weströmische Reich. Was hat das denn für die beiden Reichsteile bedeutet?
Naja, man muss ein bisschen vorsichtig sein bei der Formulierung Teilung. Das ist eine Teilung, die eigentlich nur verwaltungstechnisch etwas nach sich gezogen hat. Das Reich war eigentlich immer noch eine Einheit, also zwei Kaiser, Arcadius und Honorius, die teilten sich das Kaisertum sozusagen. Diese beiden Herren, also Arcadius und Honorius, gaben zum Beispiel gemeinsame Gesetze heraus. Und auch in den späteren Jahrhunderten war man immer davon überzeugt, dass man ein Reich regiert. Und dieser Gedanke hält sich ja bis ins Hochmittelalter, also Renovatio Imperii zum Beispiel im 6. Jahrhundert, aber dann auch im 12. Jahrhundert denkt man immer noch Italien, die Apenninenhalbinsel mit. Und der byzantinische Kaiser hatte immer den Anspruch auf den gesamten Mittelmeerraum. Diese Teilung ist zwar, es ist schon auch eine Teilung, muss ein bisschen weiter zurückgehen, insofern als der westliche Mittelmeerraum lateinisch dominiert war und im Osten eben das Griechische dominierte. Und da gibt es eine ganz wichtige Trennlinie, die durch den Balkan verläuft, das ist eine Sprachgrenze, die durch heutiges Serbien, Herzegowina nach Süden verläuft und dann in Afrika auch bei der großen Syrte eben in eine Ost- und Westhälfte des Sprachenbereiches einteilt. Und das ist ganz interessant, dass es da schon auch schon vorher im Römischen Reich auch unterschiedliche Sprachzonen gegeben hat, die sich dann natürlich jetzt mit dieser Reichsteilung verstärken. Das heißt aber nicht, dass man im Osten nicht Lateinisch verstanden hat. Auch im Westen konnte man noch Griechisch zumindest lesen. Das zeigen etwa kleine Dokumente wie Bleisiegel, die als Handelsdokumente fungieren. Also auf Bleisiegeln findet man lateinische und griechische Namen. Das zeigt, dass hier ein reger Austausch zwischen Ost und West gewesen ist.
Das heißt aber auch, dass das Verhältnis zwischen Ost und West gut war.
Jein, das kann man auch nicht eindeutig beantworten. Es gab da natürlich eine Konkurrenz zwischen diesen beiden Reichshälften, vor allem wenn es darum ging um die Verteidigung, also woher kann man Truppen beziehen und welche Grenzen verteidigt man. Und es ist leider im Westteil des Römischen Reiches so gewesen, dass halt dort die sogenannte Völkerwanderung stärker wirkte und stärkerer Druck von germanischer Seite gekommen ist. Das gab es im Osten natürlich auch, also etwa die Hunnen etwa und vor allem immer die Ostgrenze gegen das Sassanidische Reich, wo man sehr viel militärische Gewalt einsetzen musste, um hier die Grenze, also Syrien, Iran heute das Gebiet einsetzen musste, um hier die Grenze zu halten. Aber im Grunde kann man sagen, dass da die östliche Mittelmeerhälfte doch mehr Glück hatte eigentlich in der Entwicklung.
Gab es denn in der Zeit dann auch andere religiöse Einflüsse, die auf das Oströmische Reich irgendwie eingeströmt sind?
Naja, das Problem hatte schon Konstantin der Große im ersten Konzil von Nikäa, wo es ja darum ging, wie man die Wesenheit Christi versteht. Und das beschäftigte die Kirche bis 451 und darüber hinaus, also ist man jetzt monophysitisch oder wie steht man also zum Dogma quasi, also wie die Göttlichkeiten vermischt sind oder nicht vermischt sind. Und das hat dann die Folge gehabt, dass etwa germanische Söldner monophysitischen Glaubens waren und das kollidierte dann mit Vorstellungen im Oströmischen Reich und das war schon ein gewisses Problem, konnte erst dann durch Theodosius dem Ersten eigentlich auch befestigt werden, weil Theodosius der Erste hat das Christentum als Reichsreligion auch festgesetzt, 381 beim Konzil von Konstantinopel. Und damit hat man also eine Reichsreligion und operiert aus diesem Bewusstsein auch heraus. Und diese Häresien oder diese Abspaltungen, die spielten dann in den folgenden Jahrhunderten doch auch eine gewisse Rolle, vor allem in Antiochia und Alexandria, wichtige Patriarchatssitze, wo man eben monophysitisch ausgerichtet war, was dann im 7. Jahrhundert noch ein Problem machte. Da versuchte man immer noch auch eine gemeinsame Glaubensformel zu finden. Das Problem erübrigte sich dann, weil in der Mitte des 7. Jahrhunderts eben durch die arabische Expansion diese Regionen nicht mehr unter direkten Einfluss des oströmischen Kaisers gestanden haben.
Aber das war ja eine Zeit, in der das Oströmische Reich trotzdem immer christlich war.
Ja, war immer christlich, natürlich.
Aber
ja.
Strömungen von draußen gab es trotzdem dann von anderen Religionen noch.
Das hatten die Oströmer ja schon vorher, die Konkurrenz mit den Sassaniden, die ja auch monotheistisch aufgestellt waren. Und da musste man sich auch damit auseinandersetzen natürlich. Aber einen direkten Einfluss, so hat das ins Reich nicht gehabt.
Das Weströmische Reich ist ja dann 475 untergegangen, das Oströmische Reich erst 1453, dann durch die Eroberung von Konstantinopel. Warum haben das Oströmische Reich und die Stadt so viel länger bestanden als das Weströmische Reich?
Naja, natürlich auch durch Zufall. Es gab einige brenzlige Situationen, etwa durch die arabische Expansion ab dem 7. Jahrhundert. Im 8. Jahrhundert gab es auch Belagerungen Konstantinopels von der Seite. Es war oft wirklich auch die Gunst der Stunde, die eben das Reich überleben ließ. Es gab natürlich auch Verwaltungsänderungen, dass man eben den Raum Kleinasien anders strukturierte, dezentral organisierte mit lokalen Truppeneinheiten, was auch dazu beigetragen hat, dass man hier besser verteidigen konnte. Und das hat sicher auch dazu beigetragen. Was man nicht vergessen darf, also die byzantinische Wirtschaft war vor allem im Frühmittelalter eine europadominierende Wirtschaft. Und das war ein anerkanntes Wirtschaftssystem mit der fixen Goldmünze, dem Goldstandard, der bis ins 11. Jahrhundert gehalten hat, an dem man sich orientiert. Das war also eine Weltwährung sozusagen. Und das hat das Ganze schon auch sehr, sehr befestigt in der Wahrnehmung.
Die Aufteilung des Imperium Romanum und seine Bedeutung, das habe ich besprochen mit Michael Grünbart. Danke Ihnen für die Information.
Dankeschön.
Und mit dem Fall von Konstantinopel endete dann auch die Zeit des Oströmischen Reichs. Und was das für die Region und auch den Rest der Welt für Auswirkungen hatte, das kann uns Ralf Lilie sagen. Er ist Byzantinist, also er beschäftigt sich mit der Geschichte, mit der Kultur, Religion, Kunst, Literatur, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik des Byzantinischen Reichs. Und er hat auch zu verschiedenen Bereichen da Bücher geschrieben, unter anderem zum Fall von Konstantinopel. Hallo, Herr Lilie.
Hallo, guten Tag.
Die Eroberung dieser einen Stadt, die hat ja das Kräfteverhältnis zwischen Rom und Konstantinopel komplett verschoben.
Nein, das kann man so nicht sagen. Also 1453 ist Konstantinopel eigentlich überregional nicht mehr von Bedeutung. Da ist ja nur noch die Stadt, die Türken rundherum. Und im lateinischen Europa, also dem Bereich, den Rom hat, da ist Konstantinopel eigentlich irrelevant, abgesehen vom ideellen Aspekt. Nicht? Da erinnert man sich.
Das heißt, Rom war eigentlich die Stadt, in der das Wichtige geschah?
Kann man auch nicht sagen, denn sowohl Rom als auch Konstantinopel haben im frühen Mittelalter eine gewisse Bedeutung. Aber Rom ist ja nie in dem Sinn nach dem Ende Westroms Hauptstadt gewesen. Es hat in kirchlicher, religiöser Hinsicht Bedeutung, weil der Papst halt dort sitzt. Und Konstantinopel hat in kirchlicher Hinsicht Bedeutung, weil der Patriarch von Konstantinopel dort sitzt, der ja auch auf dem Balkan und in Russland und Vorderasien die entscheidende Figur ist. Aber politisch gesehen ist nach 1204, also nach der Eroberung Konstantinopels durch die Lateiner im Vierten Kreuzzug, die Bedeutung Konstantinopels sehr gering geworden.
Welche Bedeutung hatte denn dann das Byzantinische Reich im östlichen Mittelmeerraum?
Nun, einerseits ist es ja die direkte Fortsetzung des Römischen Reiches. Insofern trägt es die Tradition und so weiter von weiter. Und als Fortsetzer des Römischen Reiches ist es vor allen Dingen im frühen Mittelalter, aber eigentlich so bis etwa 1200, die entscheidende Macht im östlichen Mittelmeerraum. Für den Westeuropa ist es besonders wichtig aus einem anderen Grund noch. Die Seewege von Westeuropa ins Heilige Land und nach Ägypten, die gehen ja nicht quer über das Mittelmeer, sondern immer an den Küsten entlang. Also Balkan und Kleinasien und das kontrollierte Byzanz. In gewisser Weise kontrollierte es praktisch den Pilgerweg ins Heilige Land und den Warenverkehr, vor allen Dingen Gewürze und Ähnliches nach Ägypten. Das macht es von großer Wichtigkeit für auch den Westen.
Das Heilige Land haben Sie eben schon genannt. Das Ganze hatte ja auch eine religiöse Komponente. Konstantinopel war ja bis zur Eroberung christlich. Die Osmanen haben dann den Islam in die Region gebracht. Welche Auswirkungen hatte die Eroberung Konstantinopels denn für die islamische Welt?
Da hat es eine ganz überragende Bedeutung, die wieder aus der Vergangenheit Roms resultiert, also des Römischen Reiches. Denn als der Islam entstand, war Rom, also Byzanz, die vorherrschende Macht dort. Und das war allen klar. Es war auch den nicht im Römischen Reich Lebenden klar. Und Konstantinopel als Hauptstadt des Reiches war sozusagen, wie soll man sagen, der Sehnsuchtsort des Islam. Es ist von vornherein, gibt es jede Menge Prophezeiungen und Wünsche, dass man diese Stadt, den größten Gegner sozusagen, einnimmt und erobert. Und für die Osmanen war das ein ungeheurer Prestigeerfolg, auch wenn es real nicht sehr viel ausmachte. Bis dahin waren sie eine regionale Macht, die groß war, aber nun eine unter vielen. Und danach waren sie die führende islamische Macht, weil es ihnen gelungen war, dies zu erobern. Und danach wächst ja auch ihr Einfluss immer weiter, nicht? Der Sultan bekommt die Stelle des Kalifen, also des früheren religiösen Anführers, und die Türkei, also das Osmanenreich, steigt zur führenden islamischen Macht im gesamten Mittelmeergebiet auf. Das ist insofern für den Islam von großer Bedeutung.
Der Anführer der Osmanen, der war Mehmed II., der hat sich dann nach der Eroberung auch als Kaiser der Römer gesehen, wegen dieser Weiterführung der Tradition?
In gewisser Weise ja, wobei man sagen muss, für Mehmed war Kaiser, der Titel als solcher, eher irrelevant. Er war also sozusagen an die Stelle des Kaisers getreten für die christlichen Einwohner. seines Reiches, für die Muslime war das völlig irrelevant eigentlich. Das heißt, er hat diesen Titel gehabt, aber da war er Sultan. Für die, sinnigerweise für die Byzantiner war das nicht von Bedeutung. Die dachten, man könnte auf diese Weise die alte Tradition mit den Türken fortsetzen und sozusagen weiter die eigene Bedeutung, ideologische Bedeutung behalten. Aber das war ein völliges Missverständnis des Herrschaftsverständnisses der Muslime, vor allem der Osmanen.
Sie haben eben gesagt, die Eroberung von Konstantinopel hatte für den Rest der Welt im Grunde nicht so wirklich eine Bedeutung. Aber für Europa hat das im Grunde eine Schockwelle ausgelöst, diese Eroberung. War das quasi die Geburtsstunde des europäischen Selbstverständnisses?
Also ich würde nicht mal sagen, dass es eine Schockwelle ausgelöst hat. Es war eigentlich schon lange erwartet worden, weil Byzanz die letzten 100 Jahre seiner Existenz ja eigentlich nur noch die Stadt und ein paar kleine Provinzen war. Der Papst, der fand es extrem unschön, da haben wir ja auch entsprechende Äußerungen von ihm. Aber das hatte damit zu tun, dass damit sozusagen die östliche Christenheit, die von der er hoffte, dass sie ihn anerkennen würde, praktisch wegfiel. Unter muslimische Gewalt fiel und Herrschaft fiel und damit nichts zu sagen hatte. Für den Rest, für die westliche europäische Welt war es von keiner großen Bedeutung. Also geradezu bezeichnend ist, dass noch während der Belagerung Konstantinopels einige westliche Mächte, besonders Venedig, mit den Türken schon verhandelten um die Fortsetzung der Handelsprivilegien nach der Eroberung. Und später ist es auch so, dass man es nicht von einem einheitlichen Europa nennen kann. In der Zeit nach der Eroberung, also schon einige Jahrzehnte später, schließt Frankreich zum Beispiel mit der Türkei Bündnisse gegen die Österreicher, die sie dadurch in die Zange genommen hatten, mit denen sie erkennen. Da war der religiöse Aspekt relativ unbedeutend.
Sagt der Byzantinist Ralf Lilie. Danke dafür.
Ja, bitteschön, gern geschehen.
Matthias, nach der Eroberung wurde Konstantinopel dann Hauptstadt des Osmanischen Reichs. Und sie war ja auch weiterhin wirtschaftlich und kulturell sehr bedeutend. Aber die Stadt war ja nicht die einzige Metropole des Osmanischen Reichs, oder?
Nee, sie war nicht die einzige. Neben dem eroberten Konstantinopel gab es noch Bursa, heute die viertgrößte Stadt im Westen der Türkei, oder Adrianopel, das heißt heute Edirne. Das liegt ganz im Westen der Türkei. Und nach der Eroberung wurde Konstantinopel gelegentlich schon Istanbul genannt, aber der alte Name blieb noch eine Weile erhalten. Rund 100 Jahre später, unter Sultan Süleyman I., wurde die Stadt wieder aufgebaut. Es wurden neue Moscheen gebaut und viele Paläste. Es war eine sehr große Stadt und eine lange Zeit lang Zentrum des Osmanischen Reiches.
Heute ist Istanbul immer noch sehr bedeutend, aber eben nicht mehr so bedeutend wie früher. Ist ja auch nicht mehr Hauptstadt. Wann begann denn dieser Rückschritt?
Naja, das war vermutlich ein schleichender Prozess. Vielleicht kann man sagen, er begann im 15., 16. Jahrhundert. Von da an gab es jedenfalls Berichte über vermehrte Korruption, über Ämterverkauf und damit immer mehr inkompetente Beamten in führenden Positionen. Die Lebensbedingungen für die Menschen wurden schlechter. Die Kriege, die die Osmanen in Europa geführt haben, waren nicht erfolgreich. Es gab viele Auseinandersetzungen mit dem russischen Zarenreich und das Ende der imperialen Vormachtstellung in dieser Gegend der Welt. Und daraus wurde dann später der kranke Mann am Bosporus. So wurde das Osmanische Reich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts genannt. Und ein Teil des alten Osmanischen Reiches, das war die Restauration der Türkei von Kemal Atatürk nach dem Ersten Weltkrieg 1923 gegründet. Aber da wurde Ankara und nicht Istanbul die Hauptstadt.
Nicht Istanbul, das frühere Konstantinopel, wurde 1923 also Hauptstadt der Türkei, sondern Ankara. Und warum das so war, das kann uns Klaus Kreiser erklären. Er hat ein Buch zu dem Thema veröffentlicht. Hallo, Herr Kreiser.
Guten Tag.
Also warum Ankara und nicht Istanbul?
Istanbul war Sitz des Kalifats und Atatürk, der Gründer der neuen Türkei, hatte ja im Hinterkopf, das Kalifat nach dem Sultanat abzuschaffen. In Istanbul saßen alliierte Besatzungsmächte. Ankara war eine loyale Kleinstadt, 20.000 Einwohner und hatte eine ideale Infrastruktur. Es gab Eisenbahn und ganz besonders wichtig Telegrafenlinien.
Gibt es denn heute noch irgendwas in Istanbul, was an Konstantinopel erinnert?
Viel. Wenn man die Stadtmauern, die Landmauern und die Seemauern abmarschieren will, braucht man einen ganzen Tag für die über 20 Kilometer.
Ja.
Man kann auch, und das machen eigentlich alle Touristen, das Hippodrom besuchen, den sogenannten Pferdeplatz. Das ist ein Riesenplatz im Stadtzentrum, 400 noch etwas Meter lang und etwa so breit wie ein Fußballfeld. Da sieht man Zeugnisse der byzantinischen Vergangenheit. Wenn man außen herum geht, an der Schmalseite, sieht man, wie hoch dieses Hippodrom angelegt wurde, um dem Wagenrennen ausreichend Platz zu geben. Das war das antike Istanbul, wo auch noch in byzantinischer Zeit Volksversammlungen stattfanden. Und die Türken haben es weiter genutzt.
Sind sich die Menschen, die da leben, denn dieser Vergangenheit der Stadt bewusst, auch dass es mal eine christliche, orthodoxe Metropole war?
Ja, diffus. Natürlich ist das Byzantinische Reich auch Gegenstand des Schulunterrichts und es gibt gelehrte Archäologen und Historiker an den besseren türkischen Hochschulen, die sich mit Byzanz befassen. Aber ich würde sagen, der Mann oder die Frau auf der Straße kennt Byzanz und das Schlüsseljahr 1453 aus dem Kino, aus dem Fernsehen. Unglaublich wirkungsvoll waren Eroberungsfilme, zuletzt der von 2012 als Glieder einer Kette nationaler historischer Erzählungen. Ein korruptes christliches Byzanz wird abgelöst vom goldenen Zeitalter der Osmanen. Das war's in einem Satz, gar nicht karikierend gemeint.
Sie haben eben schon erwähnt, dass Istanbul ein Touristenmagnet ist. Jedes Jahr reisen mehr als 14 Millionen Touristen nach Istanbul. Das ist fast so viel, wie Menschen dort leben. Dieser Bezug zur Vergangenheit, ist das auch ein Grund, der diese Stadt mit einer solchen Anziehungskraft ausstattet?
Der Tourismus nach Istanbul hat eine lange Vorgeschichte. Er beginnt eigentlich als Massentourismus schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als Dampfschiffe über das Mittelmeer und das Schwarze Meer nach Istanbul kommen. Und wenn man die Reiseberichte liest, dann stellt man fest, den größten Eindruck machte die Silhouette mit ihren Moscheekuppeln und mit ihren Minaretten.
Was waren da so die herausragenden?
Wer zum ersten Mal nach Istanbul kommt, kann wahrscheinlich die Hagia Sophia nicht auf den ersten Blick von den Hauptmoscheen der osmanischen Sultane unterscheiden. Also in der zeitlichen Reihenfolge die große Kirche, also die Hagia Sophia aus spätrömischer Zeit. Dann kommen die Hauptmoscheen der Sultane, vor allem des 15., 16. und sogar noch des 17. Jahrhunderts.
Die Hagia Sophia, das war ja, haben Sie eben auch schon erwähnt, früher mal eine Kirche gewesen. Dann wurde sie Moschee, dann zeitweise Museum und heute wird sie jetzt wieder als Moschee genutzt. Kommen denn da auch noch immer Christen zum Beten hin?
Also zunächst wurde sie als Kirche genutzt, das haben Sie selbstverständlich richtig gesagt, aber danach wurde sie Museum in der frühen Kemalistischen Republik. De facto ist sie heute beides. Gotteshaus für Muslime und offen gegen Eintrittsgebühr für Touristen aus aller Welt.
Das heißt aber, christliche Gläubige gehen da nicht mehr hin zum Beten?
Es gibt ja fast keine mehr. Man kann sie ja fast an den Händen abzählen.
Naja, unter den Touristen gibt es doch mit
Sicherheit. Unter den Touristen, ja. Es gibt sicher Touristen, die ein stilles Gebet sprechen, so wie im Markusdom oder vielleicht sogar im Pantheon von Paris. Aber es findet kein inszenierter, ritualisierter christlicher Gottesdienst statt. Sie gehört nicht in die Jurisdiktion, in den Amtsbereich des Patriarchats.
So, und falls ihr jetzt noch mehr von Klaus Kreiser und über die Welt zwischen Wien und Mekka lesen wollt, das Reisebuch heißt, das neueste Buch ist ein Reisebericht von Evliya Çelebi und wurde übersetzt und erläutert von Klaus Kreiser. Danke Ihnen für das Gespräch.
Ich bedanke mich sehr. Schönen Tag.
Istanbul gehört zu den größten Städten der Welt, Matthias. Teile der Altstadt wurden zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt und Istanbul war auch schon Kulturhauptstadt Europas. Dazu kommt dann noch dieser geschichtliche Faktor, dass die Stadt eben erst christlich war und dann muslimisch wurde. Damit könnte die Stadt ja ein Ort der kulturellen und religiösen Toleranz sein. Ist das denn auch so?
Also der Konjunktiv ist schon richtig. Eigentlich ist das so, aber es ist eben wirklich ein Konjunktiv. Sinnbild dafür ist natürlich die Hagia Sophia, christlich, orthodox, christlich und muslimisch geprägt und genutzt. Diese Kirche steht und stand für den Konflikt zwischen den Religionen, aber eben auch für ein friedliches Nebeneinander, was allerdings zurzeit irgendwie nicht so richtig sichtbar ist. Denn es hagelt wirklich Kritik an der Umwandlung von einem Museum in eine Moschee, sowohl von der russisch-orthodoxen Kirche als auch vom serbisch-orthodoxen Patriarchen, aber auch vom ökumenischen Rat der Kirchen, das sind 120 Kirchen aus aller Welt. Sie alle wollen einen Ort der, Zitat, Offenheit, der Begegnung und der Inspiration für Menschen aller Nationen und Religionen. So steht es bei Wikipedia. Und das verkörpert diese Kirche auch. Und es wäre eben eine gute Chance, das Verhältnis zwischen Islam und Christentum in seinen verschiedenen Spielarten zu entspannen.
Aber an solchen Entscheidungen ist ja dann auch immer die Politik beteiligt. Und da scheint es aktuell Menschen zu geben, die da irgendwie andere Pläne haben. In der nächsten Eine Stunde History reisen wir in den hohen Norden auf eine kleine Insel an der Nordostküste Englands. Lindisfarne heißt diese Insel. Etwa 180 Menschen wohnen hier, leben hier und bis zu 300 Vogelarten gibt es. Bedeutend ist die Insel aber vor allem deswegen, weil sie am 8. Juni 793 von Wikingern überfallen wurde. Und dieser Überfall markiert den Beginn der Wikingerzeit. Das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.